请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 7. November 2024 im Programm. Im Kulturpanorama berichtet Benedikt Kroll über das Theaterstück Kim, das auf dem Roman Wo auch immer ihr seid der deutsch-vietnamesischen Autorin Kue Pham basiert. Das Stück war kürzlich in Taiwan auf zwei Kunstfestivals zu sehen. In Reise durch Taiwan berichtet Reiseführer Bin vom Sonne-Mond-See. Von ihm erfahren wir Interessantes über geschichtliche Hintergründe, die Sehenswürdigkeiten und Legenden im Zusammenhang mit dem Sonne-Mond-See. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll.
Dies ist der zweite Teil des Interviews mit Kue Pham und Luo Fangyun zum Theaterstück Kim. Kim ist ein Tanztheaterstück, das auf dem Roman Wo auch immer ihr seid basiert. Es wurde kürzlich auf zwei Festivals in Taiwan aufgeführt. Während ihres Aufenthalts habe ich mich mit den beiden für das Kulturpanorama unterhalten. Wie war es für die Performer, ihre eigenen Geschichten in das Stück zu integrieren?
For them it's also a process of even realize this point or realize what is the difference between me and the other.
Also für sie ist es auch ein Prozess, dieses Thema überhaupt zu bemerken oder zu realisieren. Was ist der Unterschied zwischen mir und anderen? Oder ist das wirklich ein Thema, über das ich als Person mit Migrationshintergrund reden muss? Oder was sollte ich über meine Familie wissen? Es ist eigentlich der Beschreibung von Kim aus dem Buch sehr ähnlich, die zu Beginn sagt, ich kenne meine Familie nicht oder ich kenne meine Oma aus Vietnam nicht. Sie ist mir vielleicht weniger nah als mein Nachbar in Deutschland. Ich denke, das ist all den Performern ähnlich. Und für die Arbeit an diesem Stück haben wir sie auch eigens darum gebeten, mit ihrer Familie zu sprechen und sogar ein Interview zu führen, um einige Fragen zu stellen und, ja, etwas zu fragen, dass sie wissen wollen, etwas, das nicht von mir verlangt wurde. Also wir haben nicht gesagt, du musst dies oder jenes fragen. Wir haben uns gewünscht, dass sie sich selbst Fragen überlegen, Dinge, die sie selbst wissen wollen. Und dann haben wir das als Teil des Materials für die Bühne benutzt. Wir nennen das auch Dokumentartheater, weil wir nicht nur zum Beispiel Fiktion präsentieren oder etwas Ausgedachtes, sondern wir präsentieren das echte Leben.
Fiction or something we imagine, but we try to represent life and fact.
Und das Interessante war, dass durch die Performer sehr unterschiedliche Aspekte deutlich wurden, durch die sie sozusagen mit der vietnamesischen Diaspora verbunden sind. Also sagen wir mal David, der unser DJ ist, er ist eigentlich, er hat mal Ballett getanzt, war Skater und macht eben Musik. Er kommt aus einer halb vietnamesischen Familie in Dresden. Also er ist mit einer deutschen Mutter aufgewachsen und einem vietnamesischen Vater, der als Vertragsarbeiter in die damalige DDR kam. Wobei er aber mit einem anderen vietnamesischen Mann aufgewachsen ist, was er erst als Jugendlicher herausgefunden. Also erst als Jugendlicher hat er herausgefunden, was wer eigentlich sein wirklicher Vater ist. Also bei David finde ich ist auch so interessant, dass er kommt aus dieser sozusagen deutsch-vietnamesischen Familie, er hat diese Ostvergangenheit und diese Verwirrung rund um die Konstellation. Wie ist es als Kind von einer aufzuwachsen, das sozusagen mixed ist? Das finde ich bei ihm so interessant. Bei Nam, er ist ein Breakdancer, ist es so, dass seine Mutter aus Hanoi kommt und aus dem Norden von Vietnam und so eine ganz schlimme Bombardierung miterlebt hat, 1972, die auch in dem Buch erwähnt wird. Und sie erzählt davon in dem Stück, das sehen wir auch in einem Video. Channa ist in der Ukraine aufgewachsen, in einer vietnamesischen Familie in Odessa. Und musste schließlich fliehen, als der Krieg ausgebrochen ist. Jetzt lebt sie in Amerika und hat den Wahlsieg von Trump miterlebt und ist natürlich davon total angefasst. Kati ist in Deutschland geboren, aber in Japan aufgewachsen. Also hat nochmal vielleicht ein bisschen wie du jetzt die Erfahrung sozusagen als Westlerin in Asien aufzuwachsen. Also jeder jeder von Ihnen oder von uns hat so eine unterschiedliche Geschichte, die sich wie so Puzzleteile zusammen ein großes Mosaik ergeben. Und, glaube ich, Fragen berühren, die nicht nur Vietnamesen der Diaspora sich stellen, sondern auch viele andere, nämlich irgendwie, wo gehöre ich hin? Was macht die Geschichte meiner Familie mit mir? Wie prägen mich große Kriege und historische Umbrüche?
Fang ihn, in deinen anderen Projekten beschäftigst du dich ebenfalls mit Themen wie Identität und Migration. Was begeistert dich für diese Themen?
Ja, yeah, I guess it is. And also,
ja, das stimmt wohl. Und auch als Migrantin in Deutschland, als jemand, der im Ausland lebt, stellt sich dann häufig die Frage von, wer bin ich? Wie stelle ich mich vor? Und mir wird immer bewusst, dass ich weniger darüber weiß, wo ich herkomme oder die Geschichte des Ortes, an dem ich aufgewachsen bin und auch die komplexen Dinge in Taiwan, all das. Deshalb gab es einen Moment, an dem ich mir dachte, selbst wenn ich Tanz mache, müssen es nicht nur physische Bewegungen sein. Ich könnte es auch mit Geschichtenerzählung kombinieren. Ja, das ist einer der Gründe.
Taiwan ist ein Land, das von Migration geprägt ist. Viele Familien sind zum Beispiel erst Mitte des 20. Jahrhunderts aus China nach Taiwan gekommen. Wurde das Stück deshalb in Taiwan anders rezipiert?
I think some of the audience, they really connect very fast to this point.
Ich denke, einige der Zuschauer konnten das sofort verstehen und sich damit identifizieren. Aber ich glaube, es ist eine andere Art, Identität zu verstehen, weil eine persönliche Identität irgendwie anders als eine Gruppenidentität ist oder wie man sich dazu verhält. Ich erinnere mich, Hui hat einmal gesagt, es ist die falsche Frage zu fragen, ob ich deutsch oder vietnamesisch bin. Aber wahrscheinlich fragen die Leute in meinem Fall, ob ich taiwanisch oder chinesisch bin. Das ist wahrscheinlich sehr anders, weil die meisten Leute nicht die Verbindung haben und nicht in China aufgewachsen sind. Und ich glaube, das ist eine andere Art, über Zugehörigkeit zu denken. Es ist ziemlich anders.
This probably is very different because maybe most of the people, they don't have the connection or they never grow up in China. And this is, I believe, a different way of putting yourself or thinking of where do you belong to. It's pretty different.
I don't know. At the same time, you know, when you were showing it our show, first evening of the show, we had the talk with the curator of the festival and he said,
ich weiß nicht. Auf der anderen Seite, weißt du, am ersten Abend unserer Show hatten wir ein Gespräch mit dem Kurator des Festivals und er hat gesagt, heute realisiere ich, dass auch ich ein Immigrant zweiter Generation bin. Er ist Chinese zweiter Generation. Der Kontext ist natürlich sehr anders zwischen Taiwan und China und Vietnam und Deutschland. Aber es gibt eine bestimmte Verbindung zu China durch die Familie. Aber diese Verbindung ist sehr kompliziert und schwierig. Und die Familien sind auch geprägt von der japanischen Kolonisation. Sie sind, denke ich, geprägt von der Frage, wie nah möchten wir zu China sein oder möchten wir weiter weg sein? Wie stärken wir unsere eigene Identität? Deshalb habe ich jetzt während meines ersten Aufenthalts in Taiwan gemerkt, dass es ein paar zugrunde liegende Ähnlichkeiten gibt, die man zu Anfang nicht erwarten würde. Aber wirklich glaube ich, dass Taiwan ein Ort ist, an dem kulturelle Identität eine riesige Rolle spielt. Und die Frage, was es bedeutet, gemischt zu sein und Diaspora zu sein, ist für die taiwanische Gesellschaft sehr wichtig. Vielleicht diskutieren die Leute diese Fragen in anderen Begriffen, aber die zugrunde liegenden Gefühle sind ähnlich. Das Gefühl, auf der einen Seite sich nach seinem, weißt du, Ort zu sehnen, ambivalent bezüglich der Herkunft deiner Familie zu sein und geprägt zu sein von sehr verschiedenen und manchmal widersprüchlichen kulturellen Einflüssen. Manchmal von Ländern geprägt zu sein, die auf verschiedenen Zeiten standen. Und eine andere Sache, die ich bemerkt habe, ist, dass Taiwan und Vietnam einige geschichtliche Ähnlichkeiten haben, weil beide Länder auf ihre Art und Weise mit Kommunismus konfrontiert wurden. Vietnam war deswegen in Norden und Süden geteilt. Vietnam war der kommunistische Norden und der antikommunistische Süden. China, Festlandchina, kommunistisches China. Taiwan, antikommunistisches Taiwan. Man sieht die gleiche Teilung. Und jetzt ist Vietnam vollständig unter sozialistischer Herrschaft. Über die Diskussion über Taiwan wissen Taiwaner viel mehr. Aber ich glaube, das trifft auf viele asiatische Länder zu. Singapur, Hongkong, weißt du, all diese Länder, die irgendwie zu China gehört haben, aber zeitgleich auch nicht zu China gehören.
But I guess that this may apply to many Asian countries, Singapore, Hong Kong, you know, all these countries which have somehow, you know, like somehow belong to China but don't belong to China at the same time.
Sie hörten das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll.
Radio Taiwan, international aus Taipei.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Taiwan International mit dem Reisemagazin. Kirill grüßt euch am Mikrofon und mein nächster Gesprächspartner ist auch wieder da. Das ist der Bin. Hallo.
Ja, Bin. Ja.
Richtig, genau. Und du bist auch ein alter Bekannter. Vor anderthalb Jahren hatten wir schon mal ein Interview gemacht.
Ja.
Da hattest du vom Alishan erzählt. Und wie es der Zufall so wollte, also Bin, du kannst dich ja mal ganz kurz vorstellen, du bist auch Reiseführer für deutschsprachige Touristen in Taiwan, richtig?
Jawohl, seit 2011 bin ich Reiseführer für die Touristen, der deutschsprachige Touristen
ja,
in Taiwan.
Ja. Okay, ist das ein stressiger Job oder würdest du sagen, das ist so? Oder?
Oh, das macht sehr, sehr viel Spaß und dann kann ich auch mich so viele Deutschen gut unterhalten und alles noch zusammen machen und das macht mir riesigen Spaß.
Und dann auch den Deutschen die taiwanische Insel näher bringen. Noch ist Taiwan ja nicht so ein klassisches Reiseziel in Deutschland, aber auch Taiwan wird promoted als Tourismusziel weltweit und auch in Deutschland. Und wie es der Zufall so wollte, hatte eine der letzten Reisegruppen, gab es eine Teilnehmerin, die hatte deine Stimme erkannt vom Radio Taiwan International, von diesem Interview, ist das richtig?
Ja, als ich in Sanmun Lake mit dem Boot gefahren bin, kam plötzlich ein Mädchen zu mir und sie hat mich gefragt, ob ich der Herr Bin wäre.
Ja.
Dann habe ich gesagt, ja, ich bin der, aber woher kennst du mich denn? Und dann hat sie mir gesagt, bei der letzten Sendung vom Radio Taiwan hat sie meine Stimme erkannt. Durch die Stimme, weil das ich bei der Gäste erzählt habe, dann hat sie mich erkannt. Da habe ich so eine große Überraschung.
Ja, okay. Und man kann natürlich auch alle deutschsprachigen Taiwan-interessierten Zuhörer mal dazu animieren, nach Taiwan zu kommen, auch mit einer Reisegruppe dann ein bisschen das Land zu erforschen. Und wer weiß, vielleicht trifft man auch Bin, den berühmten Reiseführer in Taiwan.
Ja, genau. Ja. Und dann mache ich eigentlich, normalerweise haben wir nur, wegen Wetter, haben wir eigentlich nur jährlich zwei Saisonen, das heißt Frühling und Herbst.
Ach so, okay.
Ja. Und im Sommer wäre das zu heiß und zu feucht. Ja. Da ist nicht zu muten, dass noch nach Taiwan zu kommen.
Richtig,
Aber im Winter ist zu viel Regen, das ist auch nicht so günstig.
Ja,
aber im Herbst oder Frühling wäre eine sehr schöne Zeit.
Richtig, sehr mild auch, sonnenreich und schönes, mildes Sonnenlicht.
Ja.
Nicht immer ganz kalt, es kann auch ein bisschen heiß im Herbst sein, aber trotzdem wesentlich angenehmer als im Sommer, das weiß ich aus Erfahrung. Und wo wir dann auch schon mal beim Sonne-Mond-See sind, dann würde ich doch sagen, stellst du heute mal den Sonne-Mond-See ein bisschen vor.
Okay, dann können wir mal das machen, das ist auch kein Problem.
Ja. Okay, der Sonne-Mond-See erstmal so inmitten Taiwan gelegen im County Nantou, ziemlich hochgelegener See. Jetzt muss ich dich aber erstmal fragen, ich hatte zwei, drei Gesprächspartner, die immer mal vom Sonne-Mond-See geredet haben. Und da war immer erst die Frage, warum heißt denn der See so? Und da habe ich mehrere Erklärungen gehört. Hast du vielleicht eine schlüssige Erklärung, warum der See Sonne-Mond-See heißt?
Ja, warum der Sonne-Mond-See heißt? So, ich kann die Überlieferung nach zwei Versionen erzählen.
Ja.
Einmal, da war früher, so der 17., 18. Jahrhundert, gab es noch Leute, die haben das hier eigentlich London Monsey war eigentlich zwei Seen gewesen ursprünglich, ja. Und ein See, das Wasser, die zwei Seiten vom Wasser ist unterschiedlich, daher nennt man das hier erstmal das See vom See hellerer und dann dunklerer wäre man Mondsee und hellerer wäre der Sonnensee, das entspricht mal heller und ein bisschen dunkel in der Nacht, ja. Und das ist die erste Version. Und zweite Version ist, dass man, weil die Japaner in Taiwan das industrialisieren wollten, deswegen haben sie das so, das haben sie einen Staudamm gebaut.
Mhm.
Und dann durch den Staudammbau, deswegen schließen die beiden Seen zusammen.
Mhm.
Also wenn man vom Vogelperspektiv anschaut, von ja. oben, dann sieht eine Seite ein bisschen rundlich, andere Seite ein bisschen sicherlich wie der Mond.
Genau.
Also dadurch kann man mal gesagt, okay, der Sonnen-Mond-See. Ja, genau. Daher kommt der Name.
Genau, das ist die Version, die ich auch kenne, dass man sagt, wenn man von oben so auf den jetzigen See drauf schaut, man könnte meinen, es ist auf der einen Seite ein bisschen mit ein bisschen Fantasie eine Sonne.
Ja,
auf
ja
der
mit Fantasie ohnehin, ja.
Ja, ein Mond. Ich habe auch die Version gehört, dass es irgendwie die Chinesen, man könnte irgendwie die chinesischen Zeichen für Sonne,
ja.
also Rü und Mond, Rü, irgendwie darin lesen. Das habe
ja,
ich auch
ja,
mal
so gehört. So ungefähr. Natürlich, wie gesagt, das ist mit Fantasie.
Ja.
Wenn man ein bisschen so überlegt, dann ist wirklich ein sicherlich und ein bisschen rundlich.
Ja.
Daher kommt Sonne und Mondsee, ja. Mhm.
Hätten wir das schon mal geklärt, ja, okay. Also der Sonne-Mondsee ist ja auch so ein bisschen nicht ganz leicht zu erreichen. Also man muss so, also erstmal von Taipei ins Gebirge, also wenn man jetzt irgendwie in einer der größeren Städte Taiwans ist, muss man natürlich erstmal in die Mitte Taiwans, da ins Gebirgsmassiv und da auch jetzt so ein bisschen rauf. Das ist der höchstgelegene See, also der höchstgelegene See Taiwans, soviel ich weiß, also von dieser Größe. Aber okay, was macht denn den See so aus? Was gibt's da so zu bestaunen, sagen wir mal?
Oh, das ist eine sehr, sehr schöne, zuerst mal sehr schöne Landschaft, der Berglandschaft ohnehin. Und man träumt immer vom Berg und Wasser. Das ist immer eine gute Kombination. Dann wäre eine sehr, sehr schöne Landschaft.
Ja.
Und vor allem der Chiang Kai-shek, als er nach Taiwan gekommen war, hat er gemeint, das wäre eine schöne Stätte oder dass er ähnelt ein klein bisschen wie seine Heimat.
Ja.
Dann hat er gemeint, okay, das wäre schön. Und vor allem, weil das ein bisschen höher gelegen ist, das ist ungefähr so 750 Meter übers Meer.
Ja.
Also ungefähr. Und deswegen, der Klima in Taiwan ist sehr warm und da ist ein bisschen mild und kühl und sehr angenehm.
Ja.
Daher fuhr er sehr gerne dorthin. Außerdem, wenn er Ruhe braucht und wenn er mit Kommunisten ein Problem im Kopf hätte, dann fährt er dahin und ein bisschen Ruhe ausruhen, damit ein bisschen so. Daher ist auch dadurch ist auch bekannt. Außerdem, das ist ein sehr beliebtes Ort, wo viele der Flüchtlingswoche oder die Honeymoon, die Leute, die neu verheiratete Ehepaar fahren immer da ein paar Tage Urlaub zu machen.
Flitterwoche,
ja.
Genau so sagt man auf Deutsch.
Das ist das hier so in eigentlich sehr schöne Landschaft.
Ja, genau. Und Chiang Kai-shek ist ja sogar so weit gegangen, dass er da ein Anwesen, ein größeres Haus, als seine Residenz auserkoren hat. Dass
ja.
er da, also als eine seiner Liegenschaften, wo er wohnen konnte.
Ja.
Aber das ist heute ein Hotel, richtig?
Das ist heute ein Hotel, das heißt La Lu, Hotel La Lu.
Ja.
La Lu ist eigentlich vom Ureinwohner her gesehen, das ist der Name von der Insel innerhalb von der in den Salmon Lake. Also das heißt Insel La Lu. Und dann, ja, früher hat Chiang Kai-shek die Insel anders genannt, weil er immer zurück nach Festlandchina kommen wollte. Deswegen hat er immer mit dieser Fahrt oder so ihn assoziiert.
Ja,
und dann nach der Erdbeben 1999 ist 21. September und die Insel ist versunken.
Oh, ja, okay.
Weil das eine heilige Stätte für Ureinwohner ist. Deswegen, das konnte man nicht mehr dulden. Deswegen hat man heute eine künstlich errichtete Insel. Das wurde der Originalname noch zurückgerollt, das heißt Insel Lalu.
Mhm. Okay, diese Insel zeichnet sich ja auch durch eine besondere Statue aus, die auch für die Geschichte der Ureinwohner so ein bisschen von Wichtigkeit ist. Was genau ist das?
Das ist ein weißer Reh.
Richtig.
Also ja. Daher kommt auch die Geschichte, die Sonnenmondseen, ich sage Seen, weil früher zwei Seen war, ja. Als das entdeckt wurde, war zwei Seen. Also einmal gab es zwei Ureinwohnerbrüder, die ungefähr südlich vom 20-30 Kilometer südlich vom jetzigen Sonnenmondsee lebten. Und eines Tages wollten sie zum Jagd gehen. Mhm. Und sind sie auch unterwegs, haben sie einen Reh getroffen. Aber normalerweise, Reh ist ein bisschen dunkelbraun oder ja. Braun, ja. Ja. Aber das ist komischerweise ist dieser Reh in weißer Farbe. Mhm. Deswegen haben die beiden Brüder gedacht, das wäre zu schade, dass man schießt und dann nochmal davon isst. Mhm. Das wäre ja. Zu schade, weil das jetzt so nicht tägliches ist.
Ja, genau.
Man sieht auch nicht unbedingt, vielleicht mal im 1000 Jahr einmal.
Ja, genau.
Deswegen wollten sie nicht mehr jagen, nicht mehr schießen, sie wollten sie fangen.
Mhm.
Aber der Reh musste man sich selbst retten, deswegen springen sie immer weiter, immer weiter. Aber die zwei Brüder verfolgen immer weiter. Mhm. Aber plötzlich stand der Reh vor einem See.
Mhm.
Also er wusste nicht mehr, was er machen konnte. Hinten sind zwei Brüder und vorne ist das Wasser.
Yes.
Dann am Ende ist er runter reingesprungen.
Yes.
Und dann die Brüder haben gesehen, na ja, okay, runtergesprungen, können wir nicht mehr machen.
Ja.
Aber dann haben sie die Landschaft so bewundert. Das wäre so schön und so weiter. Und dann sind sie wieder zurückgegangen zum Dorf, ihres Stammdorf. Und dann versuchen, den Oberhaupt zu überreden, das ganze Stamm bis dahin zu ziehen.
Ja.
Ja. Und deswegen dann kommt dieser Stamm daher auch besiedelt am Seeufer. Und vor allem, wie ich gesagt habe, damals war zwei Seen, da zwischen den beiden Seen ist eine Landbank.
Ja, genau.
Also wir sind da gewohnt. Sie haben da gewohnt und haben auch am Ufer, sie haben das angebaut, sie haben gejagt und so weiter, da haben sie immer noch gelebt. Bis heute bleiben diese Stamm immer noch da.
Ja.
Aber der Stamm ist vom Bevölkerung, vom Anteil, vom Bevölkerung her ist kleiner geworden. Schätzungsweise, dass wir bleiben noch originale Ureinwohner von diesem Stamm, ungefähr nur noch 600 Personen etwa.
Aha,
ja,
okay,
ja.
Okay.
Ja.
Das ist nicht so viel. Ja, okay, wo wir bei Stämmen und Eingeborenen sind, es gibt ja nicht unweit vom Park noch so ein bisschen den Berg rauf, dann auch nochmal so ein Freilichtmuseum, der so die Kultur von allen größeren Stämmen Taiwans auch so darstellt, auch die Tänze werden gezeigt und sowas.
Ja, ja.
Ja. Und warst du da auch gewesen?
Das ist eigentlich, das ist noch vom Samonleg her gesehen, das ungefähr noch hinter zwei Gipfel.
Ja,
oh. Also man kann natürlich mit dem Bus oder mit Auto vom anderen rum fahren, ja. Dahin fahren. Aber dann hat einen cleverer Leute und haben mit dem Doppelmeier aus Österreich.
Genau.
Und dann haben sie ein Gondelbein gebaut.
Ja.
Ja.
Und sie genau genommen sogar zwei Gondelbahnen, so viel ich weiß. Also, aber ja, ja.
Okay. Nee, also insgesamt ist ein Gondelbahn nur einmal, muss einmal hin und einmal auch runter.
Ja, okay. Ja.
Das ist eigentlich zwei, eine hin, eine zurück.
Ja,
ich okay. Weiß jetzt, ob du meinst, dass die zwei Gondelbahnen.
Ja, ich glaube eine Gondelbahn, die nochmal abbiegt.
Ah ja, okay. Ja, okay, wenn du das unbedingt unbedingt so sagen möchte, dass es zwei Gondelbahnen, das stimmt. Ja. Einmal Gondelbahn ist vom Salmon Lake, ich sage immer Salmon Lake.
Kein
Problem. Ja, okay. Einmal Salmon Lake ist da hinten und dann von diesem Freilichtmuseum selber haben sie eigene Gondelbahnen.
Genau.
Also das ist noch innerhalb von dem Freilichtmuseum. Das ist ein großer Teil und dann wurde vom damals angefangen neu Stämmen, da haben sie ihre Freilichtmuseum für Stamm und Tänze und alles, was sie da noch ursprünglich war. Ja.
Ja. Also ich bin da auch selbst gewesen, man hat so einen Eindruck, es ist so ein bisschen wie Disneyland, aber dann auch wieder eigentlich auch ganz gut, ganz interessant, das alles mal zu sehen, die ganzen Stämme. Also mir hat es ziemlich gut gefallen, vor allem dann auch, dann gibt es zu jeder Stunde so irgendwie immer so eine Tanzvorführung von
der Folklore.
Ja, genau. Und das fand ich eigentlich so doch ziemlich, hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Also zudem gibt es dann auch immer noch, ist glaube ich diese Gondelfahrkarte darin auch im Eintrittspreis beinhaltet.
Ja, alles beinhaltet. Ja. Also, man kann einer lösen und dann ist alles noch mit dabei. Und außerdem, das ist, du hast vorhin erwähnt, das ist ungefähr wie Walt Disney Land.
Ja.
Also das ist eigentlich für die Eltern und Kinder gedacht.
Ja.
Und damit da sie auch nicht nur die Ureinwohner Stämme und so weiter kennenlernen, sie können auch da noch irgendwas Vergnügung für Kinder, das ist auch eine interessante Stelle, ja.
Ja, es gibt auch eine Achterbahn und so eine...
Und Wasserrutschebahn und ja.
Ja, genau, da ist für jeden etwas dabei, man fast sagen. Ja, ja. Okay, ja, aber dann gehen wir mal wieder von den Gipfeln runter, zurück zum Sonnenmondsee, da gibt's ja auch, was du erwähnt hast, die Liebespagode jetzt direkt am See.
Also, oder in der Nähe. Mutterliebe-Pagode.
Mutterliebe.
Oh. Ja. Ja. Also, das ist eine Pagode, das ist wirklich von der Chiang Kai-shek erbauen ließ.
Ja.
Also Chiang Kai-shek, wie ich vorhin schon gesagt habe, er war sehr oft in Salmon Lake, Salmon Lake.
Ja.
Und dann am Ufer hat er noch ein Pavillon gebaut und drängte er öfter mit seiner Frau da Nachmittagssee. Mhm. Und eines Tages, oder Überlieferung nach, hat er noch mit der Frau noch erzählt, die Mutter ist noch im Festland China, man weiß nicht, wie sie noch lebt und oder wie weit wie ist.
Ja.
Und dann denkt immer an seine Mutter.
Aha.
Und deswegen hat er gedacht, okay, gegenüber vom Pavillon, gegenüber ist ein Gipfel.
Ja.
Und da würde doch schöne Stelle, wenn da noch eine Pagode gebaut wird, als Mutterliebe-Pagode, und dann kann man da die Mutter andenken, und dann da oben ist ganz fast die höchste Stelle, bis die Pagodenspitze ist genau 1000 Meter übers Meer.
Aha.
Also an der Spitze, der Pagodenspitze. Also von da aus kann man natürlich sehr schön so Ganzen sehen und auch Umgebung mit der Gebirge herum und hat gut anschauen, beobachten und bewundern.
Mhm.
Daher ist das eigentlich eine sehr geeignete Stelle für solche Mutterliebe-Pagode zu errichten. Daher hat er das bauen lassen.
Ja, okay, das ist ja sogar fast rührend. Ich dachte, seine Mutter wäre mit ihm nach Taiwan gekommen und er hätte ihr zu Ehren. Aber okay, wenn er nicht so um das Schicksal seiner Mutter weiß und vielleicht sozusagen einen Aussichtsturm baut, wo er ihr dann per Aussicht auch näher sein kann, das ist ja sogar schon fast rührend. Naja, okay. Also ich bin da selbst nie drauf gewesen, aber man sieht ihn so von, wenn man so den See ein bisschen umrundet, ist er immer mal hin und wieder zu sehen durch das Blätterwerk und so weiter. Naja, okay, wir sind aber auch schon fast am Ende der Zeit angekommen. Ich könnte ja noch stundenlang mit dir darüber reden.
Ja.
Ihr könnt vielleicht auch mal einen zweiten Teil daraus machen. Und naja, jeder, der jetzt mal hier nach Taiwan kommt, sollte sich für eine Reisegruppe mit Bin mal einschreiben. Er weiß Bescheid, vor allem vom Sonnenmondsee. So. Okay, Bin, vielen Dank. Ich bedanke mich fürs Interview. Gibt es noch etwas, wen du grüßen möchtest in der weiten Welt? Gibt es noch jemanden, dem du Hallo sagen möchtest?
Hallo, hallo. Herzlich willkommen nach Taiwan. Taiwan ist eine schöne Insel, wie der Name sagt, Formosa, Ilha Formosa.
Ja.
Übersetzt auf Deutsch heißt auch sehr schöne Insel.
Ja.
Also das ist ein wirklich fantastisches Insel. Sie werden im Leben noch nicht mehr vergessen, wenn Sie das hier mal erlebt haben.
Und das halte ich doch für ein gutes Abschlusswort und damit gebe ich zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Und tschüss.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 7. Dezember 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.